Blaulichthelden, der Feuerwehr-Podcast.
Diese Folge wird gesponsert von Schrack Sekunet.
Servus, hallo und herzlich willkommen beim Feuerwehr-Podcast Blaulichthelden. Im letzten Jahr sind Österreichs Feuerwehren zu 303.666 Einsätzen ausgerückt. Die Einsätze sind über die Jahre immer mehr geworden. In etwa jeder fünfte davon ist ein Brandeinsatz. Wirklich große Brände können aber immer besser verhindert werden, weil eben die Früherkennung so gut funktioniert. Ein großer Teil dieser Brandeinsätze wird nämlich nicht mehr vom Menschen alarmiert, also erst wenn die Flammen schon aus dem Fenster schlagen, sondern viel früher, bei der ersten Rauchentwicklung oder beim ersten Funken. Diese Brandfrüherkennung, die war und ist ein echter Gamechanger im Feuerwehrwesen, sofern eine Brandmeldeanlage installiert ist. Und genau darum, um Brandmeldeanlagen geht's heute. Wir wollen wissen, wie funktionieren diese komplexen, vernetzten Systeme im Detail. Wir wissen natürlich, es kommt auch manchmal zu Fehl- und Täuschungsalarmen. Aber warum eigentlich? Und wie können wir diese Fehlalarme verhindern? In dieser Folge gibt's viele spannende Infos über die Welt der Brandmeldeanlagen, die ihr so sicherlich noch nie gehört habt. Ich bin Marcel Kilic und ich bin heute zu Besuch bei Schrack Sekunet, weil hier gibt's die Antworten. Bei mir ist Wolfgang Ernst, Bereichsleiter Vertrieb Brandmeldesysteme bei Schrack Sekunet. Selbst Feuerwehrkommandant, Hauptbrandinspektor in Himberg. Und Wolfgang, du unterrichtest das Thema Brandmeldeanlagen sogar als Gastausbilder im niederösterreichischen Feuerwehr- und Sicherheitszentrum. Ich freue mich sehr, dass du da bist, Wolfi. Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen, dass du auch den Weg zu uns ins Haus gefunden hast, hier in die Schrack Sekunet. Ich freue mich, dass du deine Community mitgenommen hast und wir heute uns gemeinsam über das Thema Brandmeldeanlagen unterhalten können.
Sehr schön, sehr gerne. Du verbindest beide Welten, nämlich die der Brandmeldeanlagen und die des Feuerwehrwesens. Also wir bekommen bei dir die Tipps und Tricks auch aus erster Hand, die für uns im Alltag dann relevant sind. Die technischen Details bringt Alexander Schober mit. Er ist Leiter Produktmanagement für Brandmeldesysteme bei Schrack Sekunet. Und Alex, du steuerst die Entwicklung hier in Wien. Schön, dass du da bist.
Ja, freut mich auch, dass du da bist, Marcel.
Danke für die Einladung. Alex, mal ganz allgemein, jetzt auch für Leute, die vielleicht nicht bei der Feuerwehr sind und für alle, dass wir wirklich am gleichen Stand sind. Was ist eine Brandmeldeanlage? Und ist dieser Rauchmelder daheim in der Küche, ist das schon eine Brandmeldeanlage?
Das ist natürlich der erste Rauchmelder, an den man denkt, oder das erste, an das man denkt, der Rauchmelder in der Küche. Aber eine Brandmeldeanlage ist natürlich etwas komplexer, ist natürlich speziell entwickelt für Industrieanwendungen, ist speziell entwickelt für große Anwendungen und besteht im Wesentlichen aus mehreren Komponenten, die zusammen eben gemeinsam eine Brandmeldeanlage bilden.
Mhm. Gehen wir dieses Szenario so anhand der Feuerwehrstory vielleicht durch. Der Alarm geht bei der Leitstelle ein, aber wie funktioniert das eigentlich? Also ich sage einmal, der Prozess, bevor bei uns der Pager läuft, bevor die SMS-Alarmierung kommt, bevor die Sirene startet, was passiert da im Vordergrund?
Marcel, du weißt, jeder Feuerwehreinsatz beginnt in der Alarmzentrale. Das heißt, das erste Feuerwehrmitglied, was sich mit einem Feuerwehreinsatz beschäftigt, ist der Disponent in der Leitstelle. Wir haben einen wesentlichen Unterschied zwischen Brandmeldeanlage und einem normalen eingehenden Notruf. Bei dem eingehenden Notruf haben wir die Möglichkeit, das vis-à-vis zu befragen. Das heißt, der Disponent kann sich durch unser klassisches W-Schema, was ist passiert, wo ist es passiert, wie viele Personen sind betroffen, das kann ich mir die Informationen bereits raussagen. Das heißt, wir als Feuerwehr starten natürlich bei einem eingehenden Notruf den Einsatz mit viel Wärmissen. Bei Brandmeldeanlagen schaut das schon wieder ganz anders aus. Wir haben einen Sicherheitssender, einen TUS-Sender, das heißt TUS. Wir sprechen ja meistens immer vom TUS-Alarm. Das TUS steht für Telemetrie und Sicherheit. Mhm. Das heißt, es ist ein gesicherter Übertragungsweg, wo ein Signal der Brandmeldeanlage über einen gesicherten Übertragungsweg in die Alarmzentrale hineinkommt. Dort in der Alarmzentrale am Auswerterrechner geht einfach nur ein Bildschirm an. Dort wird eine TUS-Nummer angezeigt. Das heißt, es ist die Identifikationsnummer nur dieses einen Anschlusses. Und dort wird angezeigt, die Brandmeldeanlage steht auf Alarm bei der Firma XY bei dieser Adresse. Mehr wissen wir zu diesem Zeitpunkt nicht. Brennt es dort? Ist ein Melder auf Alarm? Sind 10 Melder auf Alarm? Ist es nur ein Täuschungsalarm? ist ein Druckknopfmelder gedrückt worden. Diese Information haben wir nicht. Das heißt, wir starten eigentlich diesen Einsatz im Feuerwehrwesen mit weit, weit weniger Informationen, als wie wenn jemand anrufen würde.
Und der Alarm geht immer gleich raus oder gibt es da eine Möglichkeit, dass das so geschalten ist, dass einmal zuerst interner Alarm kommt, wo man dann nachschauen kann, ob
irgendwas
ist?
Wir müssen heutzutage schon zwei wesentliche Punkte natürlich entscheiden. Ja, das kann natürlich verzögert auch sein. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Es gibt schon Brandmeldeanlagen, die zum Beispiel behördlich vorgeschrieben sind, die nur zur internen Alarmierung dienen. Das heißt, wir haben eine Brandmeldeanlage in einem Objekt, kommt es zum Brandgeschehen, werden nur dort die Sirenen aktiviert, dass die Personen flüchten und fertig. Da gibt es gar keine Aufschaltung an die Feuerwehr. Hier kann es natürlich passieren, dass dann einer per Telefon den Notruf tätigt und sagt, hey, die Sirenen quietschen. Ich vermute natürlich, dass ein Brandalarm ansteht. Das heißt, du fährst auf eine interne Brandmeldeanlagenauslösung. Und auf der anderen Seite gibt es die sogenannte Interventionsschaltung. Das heißt, dem Betrieb steht ein gewisser definierter Zeitraum zur Verfügung, wo der Betrieb die Möglichkeit hat, in circa 6 Minuten im Betrieb selbst Nachschau zu halten, brennt es wirklich, brennt es nicht. Und brennt es nicht, kann man den Feuerwehreinsatz im Vorfeld im Prinzip durch eigene Organisation noch abhalten. Kommt es aber in dieser Erkundungszeit dazu, dass ein weiterer Brandmelder auf Alarm geht, wird das sofort unterbrochen und sofort die Feuerwehr alarmiert. Beziehungsweise wenn ein Druckknopfmelder gedrückt wird, dann darf man diesen nicht sogenannt intervenieren. Sprich ein Druckknopfmelder, aber auch ein Wärmemelder, wo ich nicht von Brandfrüherkennung ausgehe, wird sofort auf die Feuerwehralarmzentrale durchgeschalten und der Alarmierungskette wird durch den Disponenten in Gang gesetzt.
Verstehe. Also diese Infos, die habe ich zum Zeitpunkt der Alarmierung als Feuerwehr noch nicht. Da wird der TUS-Alarm alarmiert, automatische Brandmeldeanlage hat ausgelöst. Ich fahre als Feuerwehr dorthin. Wie läuft das ab? Du bist Kommandant in Himberg. Was ist deine Lehrmeinung? Rüste ich mich da schon mit Atemschutz aus? Schaue ich da mal nach? Was brauche ich mit TUS-Schlüssel?
Eindeutig. Ja, wir sprechen zwar vom Alarmbild und wir wissen, dass auch die Leitsysteme, wenn wir alarmiert werden, digital oder auch bei Sprachdurchsage, wir sprechen immer vom TUS-Alarm. Aber was ist es? Wir gehen davon aus, dass es brennt. Das heißt, wir sprechen eigentlich immer vom klassischen Brandverdacht. Das heißt, der TUS-Alarm ist nichts anderes, wie wenn wir auf einen Brandverdacht alarmiert werden. Was machen wir? Und ich glaube, das weiß jeder mit unseren Feuerwehr einmal eins, wenn wir dann an die Einsatzstelle zu einem Brandverdacht hinfahren, wir nützen die Zeit bei der Anfahrt, um unsere Einsatzbereitschaft bereits im Feuerwehrfahrzeug im Prinzip herzustellen. Das heißt, das klassische Fertig- und Einsatzbereitschaffen des Atemschutztrupps, das heißt kurz überprüfen, Datenschutzgerät und vielleicht den ein oder anderen Ausrüstungsgegenstand in der Mannschaftskabine sich schon bereit zu nehmen. Für den Einsatzleiter ganz klar, wenn du, kommt auf die Uhrzeit natürlich darauf an, aber da brauchen wir klassisch den Schlüsselbund natürlich, weil der erste Anlaufstelle, wo wir jetzt dann eintreffen werden, wird wahrscheinlich je nach Betriebszeit der Punkt sein, wo der Feuerwehrschlüsselsafe mit der Feuerwehrorientierungsleuchte positioniert ist.
Das heißt, ich gehe zum Blitzlicht.
Ja, wesentlich beim Blitzlicht, also ja, wir sprechen jetzt mittlerweile normativ leider Gottes von der Feuerwehrorientierungsleuchte. Würden wir vom Blitzlicht sprechen, dann müssten wir laut der geltenden Europanorm eine rote Blitzleuchte haben oder eine weiße. Nein, wir sprechen hier vom Feuerwehrorientierungsleuchten, deswegen darf sie auch orange sein und ist immer ein orange pulsierendes Licht und kennzeichnet uns einerseits die Position des Feuerwehrschlüsselsafes, aber andererseits auch den Hauptzugang in das Objekt hinein. Nehme ich immer den Objektschlüssel dann hinaus oder nicht? Wir müssen da meistens sagen die Leute immer, ja, wenn der Betrieb und der Mitarbeiter da ist, brauche ich ja gar keinen Schlüssel. Also das ist vielleicht der erste wichtige Punkt. Nein, bitte immer den Schlüssel mitnehmen, weil vielleicht ist dein Gegenüber der Brandschutzbeauftragte und der hat vielleicht nicht den Zugang in allen Räumen. Denn in dem Schlüsselsafe muss natürlich der Generalschlüssel, nämlich auf allen Bereichen, die überwacht sind durch die Brandmeldeanlage, hinterlegt sein. Also gleichgültig, zu welcher Uhrzeit, ich würde auf jeden Fall sagen, immer den Schlüssel aus dem Feuerwehrschlüsselsafe entnehmen und dann im Prinzip die Erkundung beim Betreiber oder beim Feuerwehrbedienfeld starten.
Da haben wir eigentlich schon eine komplexe Situation, Alex. Wann geht der auf, der Schlüssel-Safe? Das ist ja auch ein Sicherheitsaspekt. Wenn es nicht brennt, da soll ja sonst niemand hineinkommen. Ja,
ja, genau.
Was ist die Technik dahinter?
Also in erster Linie geht er natürlich auf, wenn ein Brandalarm anliegt an der Brandmeldeanlage. Und das Ding ist aber extrem komplex aufgebaut. Also in erster Linie ist es natürlich außen zugänglich. Das heißt, das Ding muss einmal sicher sein. Wenn man sich das auch anschaut, das ist wirklich Edelstahl, dickes Edelstahlgerät. Und da gibt es jetzt eine verschiedene Anzahl an Zylindern bei diesem Schlüsselsafe. Das Prinzip ist im Prinzip so, oder das Grundprinzip ist so, dass ein Feuerwehrzylinder dort eingebaut ist. Das heißt, die Feuerwehr, wenn sie kommt, mit ihrem Schlüssel kann dort quasi den Feuerwehrschlüssel entriegeln. Und das geht auch wirklich nur dann, wenn ein Brandalarm eben schon ansteht, sprich der Feuerwehrschlüssel angesteuert ist. Da gibt es dort vorne drauf eine Klappe, die wird dann angesteuert, die mache ich auf als Feuerwehr, stecke dort meinen Schlüssel rein und kann somit diesen Feuerwehrschlüssel-Safe öffnen. Und innen drinnen ist es dann auch noch relativ komplex. Dort gibt es dann einen Kundenzylinder, einen sogenannten Kundenzylinder. Dort steckt im Prinzip der Generalschlüssel oder bis zu 5 Generalschlüssel aus diesem Gebäude oder zum Beispiel auch elektronische Zugangskarten, wenn der Kunde ein elektronisches Schließsystem hat. Und wenn ich jetzt diesen Schlüssel als Feuerwehr entnehme, dann wird das natürlich der Brandmeldeanlage auch wieder signalisiert und ich kann auch dann in späterer Folge den Schlüsselsafe erst wieder verriegeln und somit das Objekt auch verlassen, wenn ich diesen Schlüssel, diesen Generalschlüssel vor dem Haus auch wieder eingesteckt habe.
Habt ihr eigentlich gewusst, dass dieser Feuerwehreinheitsschlüssel eigentlich eine bewusste Sperrrichtung hat? Der hat nämlich auf der Griffseite beim Roten, nämlich auf einer Seite Zacken. Das kommt nämlich daher, dass dieser Feuerwehrschlüssel-Safe durch die Magnetbelegung für die Sperrrichtung dargestellt ist, dass man als Feuerwehr weiß, wenn ich den Daumen auf die Zacken anlege, dann bin ich nämlich richtig beim Einfahren in den Feuerwehrschlüsselzylinder, dann sperre ich ihn richtig. Würdest du ihn verkehrt halten, kommst du mit dem Schlüssel gar nicht in den Zylinder hinein. Das heißt, vor allem wenn es finster ist in der Nacht, Daumen auf die Zacken hinauf, dann kommst du beim Feuerwehrschlüssel-Safe, aber auch bei der Schlüsselbox und Rohrzylinder immer in die richtige Sperrrichtung hinein.
Eins hast du mir, ja.
Ich glaube, dann sollte man beim Feuerwehrschlüssel-Safe auch noch den zweiten Zylinder erwähnen. Das ist der sogenannte Betreiberzylinder. Da stecke ich quasi den Schlüssel rein, steuere dadurch den Feuerwehrschlüssel-Safe auch an und gemeinsam mit der Feuerwehr, also durch das Vier-Augen-Prinzip, kann ich dann wiederum diesen Feuerwehrschlüssel-Safe öffnen und dann drinnen zum Beispiel die Schlüssel tauschen.
Mhm. Viel Know-how, viel Technik in einem eigentlich unscheinbaren Ding von außen. Was läuft denn da noch ab? Wir haben gesagt, wir als Feuerwehr haben am Anfang gar nicht so viele Informationen, wenn wir zum Einsatzort ausrücken in diesem Fall. Aber im Hintergrund im Gebäude passiert trotzdem schon einiges, während die Feuerwehr in Anfahrt ist.
Genau, Marcel. Also du musst dir das so vorstellen, der Brand, der ja erkannt wird, passiert ja eben schon viel früher, so wie du gerade gesagt hast. Und die Brandmeldeanlage im Haus hat ja im Prinzip 3 Hauptaufgaben. Das eine ist eben, was wir gerade angesprochen haben, die Detektion. Das andere ist die Alarmierung, sprich ich alarmiere Personen. Und das dritte ist die sogenannte Steuerung, sprich die Ansteuerung von Brandfallsteuerungen. Und im ersten Schritt eben die Detektion, das ist in diesem Fall schon geschehen, sprich ein Melder hat einen Brand detektiert. Und was läuft jetzt ab? Es werden zum Beispiel die Sirenen angesteuert. Wolfgang hat vorher schon kurz die Intervention angesprochen. Gehen wir mal davon aus, die Interventionszeit ist abgelaufen. Dann wird natürlich die Feuerwehr alarmiert und im Hintergrund die Sirenen eben für die Räumung des Objekts angesteuert. Sprich, das wäre das klassische Quietschen, was man dann hört im Gebäude, wo natürlich jetzt dann die Personen als erstes mal hellhörig werden und dann natürlich gegebenenfalls das Gebäude verlassen. Und was auch noch passiert, ist eben die Ansteuerung von Brandfallsteuerungen. Sprich, was man so klassisch kennt, wäre, die Brandschutztüren gehen zu. Das wären die normalerweise im Gang offen stehen. Die werden durch die Brandmeldeanlage angesteuert, gehen zu, damit eben brandabschnittsbildende Maßnahmen geschehen. Auch was man nicht sieht, zum Beispiel in der Zwischendecke, Lüftungsklappen werden geschlossen, damit hier auch sogenannte Brandschutzklappen, damit hier auch der Rauch zum Beispiel nicht vertragen wird im Gebäude. Und eben auch ein Teil ist dann eben der TUS, der dann angesteuert wird automatisch durch die Brandmeldeanlage.
Also diese Herzstücke, diese ganz essentiellen Teile, wie wird da dann auch Qualität sichergestellt? Wo kommen die her, damit die dann auch ausfallsicher sind?
Also du musst dir das so vorstellen, das Brandmeldesystem besteht ja aus mehreren Teilen und das Herzstück, das du gerade erwähnt hast, ist ja im Wesentlichen die Brandmeldezentrale, die oft eigentlich relativ unscheinbar, meistens im Keller irgendwo sitzt. Das ist im Falle von Schrack Seconer das klassische rote Kastel, was man oft sieht. Wir haben halt unsere Imagefarbe da auch mit reingebracht quasi. Und wir entwickeln die bei uns in Österreich. Das wird hier entwickelt, designt. Und hier steckt einfach wirklich schon jahrelanges Know-how dahinter, das wir als Schrack Seconer hier einbringen. Und du hast gerade erwähnt, das ist das Herzstück. Das heißt, da ist es ja ganz besonders wichtig, weil wir ja hier auch von der Sicherheit in Personen, von Gebäuden, der Sicherheit von Personen in Gebäuden ausgehen, dass wir eben hier einen großen Faktor auf Qualität setzen. Das heißt, das Thema Redundanz ist zum Beispiel bei uns sehr wichtig. Unsere modulare Zentrale, die größte Zentrale, ist komplett redundant aufgebaut. Das heißt, wir setzen hier wirklich einen großen Fokus auf das Thema Qualität, Redundanz eben durch die Eigenentwicklung in Österreich gewährleisten wir auch, dass wir natürlich auch immer am aktuellsten Stand der Entwicklung hier in Österreich auch sind.
Also so viel zur Hardware. Wie schaut es aus mit der Software, mit der digitalen Komponente? Digitalisierung macht vor keinem Bereich Halt. Welche digitalen Möglichkeiten habe ich bei der Brandmeldeanlage?
Genau, das ist natürlich auch eine spannende Frage, die uns die Kunden auch natürlich immer wieder stellen. Und wir bei Schrack Secunet haben einfach das Prinzip, dass wir unsere Brandmeldezentrale und vor allen Dingen eben die Bedienung für den Betreiber komplett digital abbilden. Was hat das für einen Sinn oder was ist der Nutzen dahinter? Einerseits ist es natürlich das Bedienen, aber viel wichtiger auch oftmals, wenn wir jetzt auch hören, dass den Bereich der Feuerwehr ist eben die Anzeige. Sprich, ich bekomme vorab Informationen von meiner Brandmeldeanlage aufs Mobiltelefon, bereits wenn der Brand detektiert ist. Ich sehe, ist es nur ein Brandmelder, sind es bereits mehrere Brandmelder, die ausgelöst haben. Das heißt, ich bin als Brandschutzbeauftragter, als Betreiber einer Anlage viel intensiver, viel besser, viel früher informiert, als es beispielsweise die Feuerwehr ist. Und ich kann aber dann natürlich auch die Feuerwehr gegebenenfalls einfach dann informieren, einweisen und
ich denke, das ist gerade ein ganz wichtiger Punkt, den der Alex gerade gesagt hat. Das ist vielleicht nicht jetzt wichtig für uns als Einsatzkräfte, aber für jeden Anlagenbetreiber, für jeden Brandschutzbeauftragten. Wir haben halt nur eingeschränkte Informationen. Brennt es wirklich, ist es wirklich essentiell, dass jeder Betreiber trotzdem nochmal das Handy in die Hand nimmt, den Notruf 122 nochmal absetzt und eben uns diese Information weitergibt. Ja, es ist ein bestätigtes Brandereignis. Wir wissen das, nehmen wir ein Beispiel her, ein Brandalarm in einem Pflegeheim, in einem Altersheim. Für uns natürlich alarmplanmäßig ganz was anderes. Natürlich, wenn da nur ein Melder kommt, fährt wahrscheinlich ein ganz anderer Alarmplan dahinter, als wie wenn wir wissen, wir haben einen bestätigten Brand in einem Altersheim und Pflegeheim. Das ist natürlich eine erhöhte Alarmstufe und da kommen weit mehr Feuerwehren oder halt weit mehr Fahrzeuge bei den Berufsfeuerwehren dahinter.
Und mit der eigenen Motivation, wenn man um 3 in der Früh im Bett liegt, muss man ehrlicherweise sagen, macht das auch einen Unterschied, oder? Je nachdem, was da am Alarmbild dann draufsteht.
Ja, das ist natürlich auch ein bisschen eine Gefahr, dass natürlich auch der Brandalarm, der klassische TUS-Alarm, natürlich in der Wichtigkeit bei uns irgendwo mal in der Freiwilligkeit nach hinten rutscht. Aber das, glaube ich, da muss jeder Führungskraft seine eigene Mannschaft an der Nase nehmen und ihnen wieder, immer wieder bestätigen und nochmal daran erinnern, hey Leute, es ist ein Brandverdacht und wir müssen den normalen TUS-Alarm auch immer wieder wie einen realen Brandverdacht oder Brandgeschehen natürlich betrachten. Ich in meiner Feuerwehr habe das Glück oder auch das Pech, je nachdem. Wir haben 2 müllverarbeitende Betriebe. Also bei mir kommt es wirklich regelmäßig bei mir in der Ortschaft vor, dass ich vor allem bei diesen Betrieben auf einen Brandalarm alarmiert werde, wo du wirklich davon ausgehst, dass dort jeder dritte, vierte Brandalarm, der hier alarmiert wird, mit einem realen Brandgeschehen zu tun hat.
Also wenn in Himberg ein TUS-Alarm alarmiert wird, kann man die Fahrzeughalle zusammenkehren. In der Zwischenzeit ist nichts mehr drin dann bei euch.
Alles ja, unterwegs. Das kommt schon auf die Uhrzeit an. Also da müssen wir schon die Kirche im Dorf lassen. Also auch wir im Speckgürtel von Wien, wir kämpfen natürlich schon auch mit der Tageseinsatzbereitschaft, so wie jeder andere Feuerwehr das auch tut. Wir leben halt klassisch von unseren Schülern und von unseren Schichtarbeitern, wie es jeder andere Feuerwehr auch tut. Also ja, natürlich, am Abend, so wie bei jeder anderen Feuerwehr, schaut das natürlich ganz anders aus, die Einsatzbereitschaft, als wir untertags. Also das brauchen wir jetzt nicht beschönigen.
Springen wir weiter im Einsatzszenario. Wir sind am Einsatzort angekommen, der Schlüsselsafe ist offen. Jetzt geht die Schnitzeljagd los. Wie kann ich sicherstellen, dass ich diesen potenziellen Brandherd, den Rauchmelder, den Brandmelder, der ausgelöst hat, möglichst schnell finde? Welche Möglichkeiten habe ich da?
Ja, eindeutig. Wenn du das Gebäude jetzt als Feuerwehr betrittst, musst du sofort eigentlich durch einen Rundumblick erkennen, wo ist das Feuerwehrbedienfeld. Entweder es ist durch Aufkleber gekennzeichnet oder du hast es sofort im Blickfeld. Das heißt, du suchst jetzt entweder den Informationen des Betreibers oder der Person, die dich unterweist, auf oder du gehst im Prinzip zum Feuerwehrbedienfeld, schaust dir das Feuerwehrbedienfeld an und dann über den genormten Feuerwehrordner, wo Brandschutzpläne und Ähnliches hinterlegt ist, im Prinzip dann das Aufsuchen des Meldeortes. Feuerwehrbedienfeld, glaube ich, ist natürlich das wichtigste taktische Mittel für uns als Feuerwehr. Ich sage immer, das Erste, das Wichtigste für jeden Einsatzleiter ist, der in Richtung Feuerwehrbedienfeld geht und zur Erkundung den ersten Blick richten, wie immer nur auf die Zustandssumme. Das heißt, ist ein Melder auf Alarm, steht die Zustandssumme natürlich nur bei 1 der Alarme. Habe ich mehrere Melder auf Alarm, steht die Zustandssumme zum Beispiel jetzt auf 3, 4. Das heißt, ich gehe natürlich, wenn ich jetzt dort bin, bei einer Zustandssumme 1, entweder von einem sehr kleinen lokalen Brand aus oder eine hohe Wahrscheinlichkeit eines Täuschungsalarmes. Wenn ich aber schon eine Zustandssumme wahrnehme als Feuerwehreinsatzleiter, die schon mehr als wie eins ist, also eine Mehrfachmeldeauslösung, dann ist das schon für mich ein ganz anderes Indiz. Ein Täuschungsalarm wird dadurch prozentmäßig viel geringer und die Wahrscheinlichkeit eines Rivalbrandes natürlich viel größer. Ich sage immer, sofort dann, wenn ich eine Mehrfachmeldeauslösung habe, per Funk die Rückmeldung an die nachkommenden Einsatzkräfte, an dein Einsatzfahrzeug, dass sich der Artenschutztrupp wirklich komplett einsatzbereit machen kann, auch schon vielleicht mit Mitteln der ersten Löschhilfe. Und dann, während sich dein Trupp bereit macht, nimm du dir die Zeit als Einsatzleiter und verifizier dann durch das Bedinggruppenverzeichnis und das Brandschutzplan, wo hat es denn zum Brennen begonnen. Vielleicht auch der nächste wichtige taktische Hinweis, wo hat es zum Brennen begonnen? Wir haben ja immer am Display zwei Melder oben stehen. Auch wenn jetzt 5 Melder auf Alarm wären, stehen 2 Melder am Display. Die oberste Zeile ist immer der Melder, der als erster angeschlagen hat. Das heißt, dort hat der Brand begonnen sich zu entwickeln, das heißt der Brandherd. Und der unterste Melder ist, oder die untere Zeile ist der Melder, der als letzter gekommen ist. Das heißt, ich kann auch schon taktisch verifizieren, hier hat es zum Brennen begonnen und bis hierher geht die Rauchgrenze. Wesentliche Info für den Artenschutztrupp und für die Erkundung quasi. Das heißt, du kannst als Einsatzleiter dem Artenschutztrupp schon sagen, hier bei diesem PKW in der Garage oder in diesem Raum hat der Brand zum Brennen begonnen.
Okay, also so viel zu den wichtigsten Informationen, die ich auf den ersten Blick ablesen kann. Jetzt hat das Feuerwehrbedienfeld aber auch ein paar Knöpfe. Was kann ich da alles machen?
Ja, also in erster Linie kann ich natürlich die Akustik ab- und einschalten, sprich die Sirenenalarmierung im Haus deaktivieren. Das ist natürlich dann nützlich, wenn ich als Feuerwehr funken will zum Beispiel, damit es nicht im Hintergrund die ganze Zeit laut ist. Also das ist natürlich eine wesentliche Taste. Ich bekomme das auch angezeigt. Sind die Sirenen noch aktiv? Sind sie nicht aktiv? Also wenn ich zum Beispiel die Sirenen nicht höre, die im dritten Obergeschoss sind, da höre ich ja von unten gar nicht, dann sehe ich das aber zumindest angezeigt auf dem Feuerbedienfeld, sind sie aktiv oder nicht. Ein weiterer wichtiger Befehl ist natürlich, der ist aber auch mit einer Klappe gesichert, ich kann die Anlage rücksetzen. Sprich, ich setze die gesamte Brandmeldeanlage zurück und setze sie in den Ruhezustand wiederum. Das sollte ich natürlich nicht machen in erster Linie, sondern erst dann, wenn ich wirklich die Information dazu bekomme. Und ganz wichtig und das Wesentlichste, ich kann mir natürlich auch die Alarme ansehen. Das heißt, der Wolfi hat es gerade erklärt, wir haben diese vierzeilige Anzeige mit dem neuen Bedienfeld jetzt dazu bekommen, wo ich unter anderem auch in der zweiten oder der dritten Zeile den Text, also wirklich die Ortinformationen und den Text, die Melderbeschriftung angezeigt bekomme. Das hat es früher beim Feuerwehrbedienfeld nicht gegeben. Und ich kann jetzt auch durch die Alarme durchscrollen. Genauso wie auch durch die Abschaltungen, Störungen und Steuerungen. Also es gibt jetzt einfach vier Tasten unten, wo ich jeweils durchklicken kann.
Und wenn ich dann diesen Melder suchen gehe, jetzt habe ich dann einen Plan, begebe mich dort in die Richtung, wo schaue ich da hin? Ist der automatisch an der Decke? Da gibt es auch eine Zwischendecke, wo der versteckt sein könnte. Wo muss ich da überall hinschauen?
Genau, also in erster Linie ist natürlich ein gutes Indiz, die rote LED auf dem Melder. Also auf unserem Melder gibt es eine rote LED, beziehungsweise eigentlich auf jedem Melder gibt es eine rote LED. Und die ist natürlich bei dem Melder, der ausgelöst hat, aktiv. Sprich, dort leuchtet die rote LED durchgehend und bei jeweils den anderen Meldern, die ausgelöst hat, natürlich auch. Und, wie du richtig gesagt hast, es gibt natürlich Doppelboden, Zwischendecke. Dort ist es entweder so, dass ich auf der Zwischendecke oder beziehungsweise unter der Zwischendecke, die ich auch sehe, eine Beschriftung angebracht habe. Das heißt, da sehe ich die Meldernummer. Ich weiß, hier ist ein Brandmelder. Da muss ich natürlich aufmachen, dort auch reinschauen, ob dort auch wiederum die rote LED leuchtet. Selbiges in dem Zwischenboden. Und teilweise gibt es dann auch sogenannte Parallelindikatoren. Das sind im Prinzip kleine LEDs, ähnlich wie die auf dem Melder, die auf der Außenseite angebracht sind, also entweder auf der Unterseite der Zwischendecke oder vielleicht sogar vor einem Raum teilweise.
Also es gibt verschiedene Positionen, wo der Melder positioniert sein kann. Es gibt aber auch verschiedene Arten von Meldern in Summe. Also in meinem Intro habe ich schon erwähnt, erste Rauchentwicklung oder erster Funke. Da wollte ich schon ein bisschen hinweisen. Ja, da sichere ich mich schon ab, dass nicht ganz am Anfang schon alle sagen, es gibt ja nicht nur Melder, die auf die Rauchentwicklung gehen. Da gibt es die verschiedensten Arten.
Ja, natürlich gibt es unterschiedliche Arten von Meldern. Hast natürlich auch für uns als Feuerwehreinsatzkräfte, rechne ich schon von einem Entstehungsbrand oder habe ich natürlich schon ein etwas fortgeschrittenes Brandgeschehen. Das heißt, wir sprechen natürlich da hier im Fachjargon eigentlich von Brandfrüherkennung. Das heißt, bei der Brandfrüherkennung kann ich alle Elemente einordnen, die auf die Detektion von Rauch gehen. Das heißt, das kann jetzt ein Rauchmelder sein, der punktförmige Rauchmelder, so wie wir ihn kennen. Das können aber auch irgendwelche Sondermelder sein, wie ein Linearmelder oder ein Rauchansaugsystem. Auf der anderen Seite sprechen wir im Prinzip von Erkennung Steuerungssystemen, die auf Flammen und Temperatur reagieren. Das heißt, das kann ein punktförmiger Wärmemelder sein, das kann ein Flammenmelder sein, aber heutzutage auch schon eine Wärmebildkamera, so wie wir sie als Artenschutztruppe auch kennen, die Wärmebildkameras. Das heißt, da gibt es mittlerweile schon Kameras, die eine gewisse Software und eine Logik dahinter haben, um auch Videobilder oder auch eben dieses Thermalbild zu erkennen und zu reagieren. Für uns natürlich als Feuerwehr entscheidend, das eine ist Brandfrüherkennung, bei anderen kann schon durchaus sein, dass das Brandgeschehen weiter fortgeschritten ist. Mhm.
Schauen wir uns vielleicht auch an, wie funktioniert denn so ein Melder? Welches Element ist da drin, welche Funktion ist da drin, die einen potenziellen Brand überhaupt erkennen kann?
Genau, also der Rauchmelder, dieser klassische Rauchmelder, den wir kennen, der funktioniert. Das Prinzip dahinter ist der sogenannte Tyndall-Effekt. Das hat wahrscheinlich jeder schon einmal gesehen. Das ist zum Beispiel dieser Effekt, wenn ich in einem Wald gehe und nach einem Nebel oder nach einem Regenguss oft dampft es in dem Wald so und dann kommen die Sonnenstrahlen von der Seite rein und dann leuchtet im Prinzip dieser ganze Nebel. Und das ist der sogenannte Tyndall-Effekt. Sprich, Partikel lenken lenken das Licht ab und ich kann es wahrnehmen. Und diesen Effekt, den machen wir uns auch im Rauchmelder zunutze. Sprich, dort gibt es sogenannte LEDs und Fotosensoren drinnen, die durch einen Lichtstrahl, der abgelenkt wird oder eben nicht, das detektieren. Das ist im Prinzip das Grundprinzip des Rauchmelders. Und jetzt muss man sich das so vorstellen, da gibt es so eine sogenannte Sendediode, die sendet einen Lichtstrahl aus, es kommt Rauch in den Melder, das sind Partikel, Rauch, der lenkt wiederum diesen Lichtstrahl ab und dieser Fotosensor detektiert einen Anstieg an Licht. Mhm. Das ist das Grundprinzip. Und das ist aber auch gleichzeitig die Achillessehne des Rauchmelders, weil natürlich nicht nur Rauch eben diesen Lichtstrahl ablenkt, sondern beispielsweise eben Dampf, Staub auch diesen Lichtstrahl natürlich dazu bringt, es abzulenken. Und dann reden wir von sogenannten Täuschungskenngrößen, die den Melder einfach auch dazu bringen, auszulösen, obwohl es eigentlich gar nicht wirklich brennt.
Das sind ja unglaublich viele Anwendungsfälle, wenn der Semmelofen zu schnell aufgemacht wird, wenn man in der Tiefgarage ganz besonders langsam fährt. Meistens ist das dann auch, der Staub aufgewirbelt wird, man kommt dahin. Der Melder hat zwar eigentlich ja korrekt gearbeitet und ausgelöst, aber das Auto, das die Reifen durchdrehen lässt, ist schon längst über alle Berge zum Beispiel. Also da gibt es unendlich viele Möglichkeiten.
Ja, genau. Also ein Klassiker wäre zum Beispiel dieser Dampfgarer. Hm. Dampfgarer in der Küche, der hat natürlich nämlich noch dazu beide Täuschungskenngrößen, weil wenn ich den nämlich aufmache, dampft es natürlich in erster Linie und im zweitens kommt natürlich auch die Temperatur damit. Mhm. Und das ist wiederum die zweite Detektionsart, die der Wolf erwähnt hat, der Temperaturmelder, der Wärmemelder sogenannte, der natürlich dann auch auslösen könnte.
Aber was machen wir jetzt mit dieser Information? Geben wir uns mit dem zufrieden, dass sowas halt passieren kann oder gibt es dann verschiedene Melder für verschiedene Anwendungsfälle zum Beispiel?
Genau, also es gibt natürlich, wir reden die ganze Zeit vom klassischen Rauchmelder, aber für spezielle Anwendungen gibt es natürlich spezielle Detektionsmöglichkeiten. Und um ein Beispiel zu nennen, wie man zum Beispiel diesen Täuschungskenngrößen Herr werden kann, ein klassisches Beispiel wäre der sogenannte CO-Melder. Da muss ich jetzt ganz kurz ausholen. Also wenn ein Brand entsteht, entsteht als erstes Brandgas. Also bevor es noch zu rauchen anfängt, bevor noch Wärme kommt, die ja ganz am Schluss kommt, entsteht sogenanntes Brandgas, also sprich klassisch CO-Gas. Und das ist genau das Detektionsprinzip, wo dieser Melder ansetzt, sprich möglichst früh detektieren das Brandgas oder das Kohlenmonoxid, aber auch dann gleichzeitig hier diesen Wert auch zur Täuschungsminimierung zu verwenden. Sprich, habe ich kein Brandgas, kein Kohlenmonoxid, dann ist es wahrscheinlich, dass eben ein Dampf zum Beispiel den Melder zur Auslösung gebracht hat. Das wäre das Prinzip des Kohlenmonoxid-Detektors. Aber auch Mehrkriterienmelder, eben eine Kombination aus Temperatur und Rauch, die beispielsweise bei einer Temperaturerhöhung den Rauchteil empfindlicher oder unempfindlicher macht dementsprechend. Das könnten auch so Möglichkeiten sein.
Wie sensibel ist das dann? Eine Kerze, die am Teelicht, würde das schon auslösen?
Also das ist eben genau der Punkt, das möchten wir vermeiden. Ja. Also da ist natürlich ein Klassiker, der immer in einem Grenzbereich ist, ist natürlich die Zigarette, die klassische Zigarette, die dementsprechend eigentlich den Melder nicht zur Auslösung bringen sollte. Und diesen möchten wir vermeiden. Ja, einfach zum Beispiel durch das Prinzip, dass dort ja keine Temperaturerhöhung stattfindet, sondern eben nur Rauch.
Wir haben über Instagram eine Frage bekommen vom Zeus, der war übrigens auch schon bei uns im Podcast zu Gast, von der Freiwilligen Feuerwehr Scheibs. Wann ist denn eine Brandmeldeanlage eigentlich vorgeschrieben?
Ja, da haben wir es in Österreich mittlerweile sehr einfach, da die Bauordnung ja harmonisiert worden ist. Sprich, durch die OEB-Richtlinien werden gewisse Parameter in die Bewertung eingeflossen und die OEB gibt vor, ab wann eine Brandmeldeanlage notwendig ist. Da wird die Größe des Gebäudes, das Lagergut oder die Lagerhöhe begutachtet und durch diese Tabellen und Parameter wird vorgegeben, ab wann eine Brandmeldeanlage notwendig ist.
Und wer plant diese Anlagen letztendlich?
Ja, da braucht man natürlich Wissen zur Planung einer solchen Brandmeldeanlage. Und das kann man natürlich nicht mit regulären Produkten aus dem Baumarkt machen. Das heißt, einerseits brauche ich das Know-how, andererseits brauche ich natürlich die zugelassenen Produkte. Und da ist natürlich Schrack Seconet ein kompetenter Partner.
Mhm. Ja, und es gibt ja auch viele Sonderfälle. Zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Raum umbaue. Also ich denke jetzt dran, das war mal ein Büro und jetzt wird das eine Küche zum Beispiel. Habe ich ganz andere Anforderungen. Ist das dann auch was, wo ihr zum Beispiel ins Spiel kommt?
Also da ist es natürlich ganz wichtig, dass zum Beispiel solche Nutzungsänderungen uns auch bekannt gegeben werden, also durch den Betreiber. Der hat natürlich die Aufgabe, uns über solche Nutzungsänderungen zu informieren, weil ich dann dementsprechend natürlich die Brandmeldeanlage auch anpassen muss. Also dieser klassische Fall im Büro wird zu einer Küche, der hat natürlich gravierende Auswirkungen auf die Programmierung der Anlage. Und ganz wichtig ist auch, es gibt natürlich einmal im Jahr auch die Instandhaltung. Also spätestens einmal im Jahr würden wir auf solche Änderungen auch aufmerksam werden, weil wir es im Rahmen der Instandhaltung natürlich auch kontrollieren.
Und weil ich sage Büro, das ist ja eigentlich für euch schon fast ein Fahreranwendungsfall, oder? Ihr habt Anlagen in 70 Ländern stehen für die verschiedensten Objekte. Einerseits Büroräume, Hotels, was ich mir einfacher vorstelle als große produzierende Betriebe. Da gibt es auch individuelle Lösungen dann.
Ja, absolut. Da, wo wirklich die Herausforderungen kommen, ist da, wo einfach in den täglichen Prozess dieses Betriebes oder in dieser Atmosphäre permanent Täuschungsgrößen jetzt dastehen. Ich denke da jetzt klassisch an die müllverarbeitenden Industrie, wo permanent Staub da ist, aber trotzdem massives Gefahrenpotenzial auch durch die steigenden Akkus da ist. Ich denke da an metallverarbeitende Betriebe, die zum Beispiel gießen oder Metall weiterverarbeiten, wie Galvanisierung und dergleichen, wo permanent chemische Atmosphäre da ist. Also da wird's dann wirklich, da geht's dann ins Eingemachte. Da müssen einfach die Produkte mit der Atmosphäre so zusammenspielen, dass wir halt auch nicht permanent dann durch Täuschungsalarmen die Feuerwehr holen. Und da ist halt wirklich, so wie es der Alex schon erwähnt hat, das Produkt der Technik gefragt, aber natürlich auch das Know-how.
Okay, springen wir zurück in unsere Story. Jetzt hast du viele Anwendungsfälle erwähnt, unabhängig davon, ob das jetzt ein Hotel ist, ein Büroraum, ein großes produzierendes Werk. Wenn ich hineinspringe in den Feuerwehrangriffsweg, sind die Bedienelemente und die Informationen, die ich bekomme, für mich als Feuerwehrmann dann standardisiert?
Das muss standardisiert sein, denn es kann nicht jeder Betrieb individuell sein. Das heißt, die DAVB für die Anschaltung an die Feuerwehr gibt uns klipp und klar vor in ganz Österreich, wie das zum Aussehen hat. Wir brauchen ausreichend Licht, wir brauchen Auflagefläche für unsere Führungsmittel, wir brauchen den Feuerwehrplankasten mit den Führungsunterlagen, wir brauchen das Feuerwehrbedienfeld und wir brauchen neben dem Feuerwehrbedienfeld den blauen Hausalarmtaster und den grünen Taster zur Auslösung aller Brandfallsteuerungen.
Mhm. Auf die Farben gehen wir noch genauer ein. Die haben wir noch gar nicht im Detail erwähnt. Erzähl uns da mehr.
Gerne. Also der blaue Hausalarmtaster dient dazu, du musst dir ja vorstellen, früher war es immer so, es brennt irgendwo im Objekt, alle Sirenen sind angegangen, alle Leute gehen aus dem Gebäude hinaus. Heutzutage gehen wir mit den Richtlinien schon etwas weiter weg. Wir brauchen nicht zwingend das gesamte Gebäude evakuieren. Gerade in Wien, wenn wir jetzt hernehmen, eine Schule mit 1500 Schülern und dann muss ich diese genau auf die Straße hinaus, auf die Gleise von der Straßenbahn evakuieren. Hier geht man in eine Bereichsalarmierung hinein. Das heißt, heutzutage alarmiere ich nur den betroffenen Bereich, wo das Brandgeschehen gerade stattfindet und die restlichen können noch so lange verweilen. Jetzt kommt aber irgendwann der Punkt, wo der Feuerwehreinsatzleiter sagt, so, aber jetzt müssen wirklich alle anderen auch hinaus. Somit hat der Feuerwehreinsatzleiter durch den blauen Hausalarmtaster die Möglichkeit, die Gesamtevakuierung des Gebäudes auszulösen.
Und dann reden wir noch über den grünen.
Ja, der grüne Taster hat zwei Zwecke. Einerseits ist es oder wird ab und zu verwendet als Prüftaster, um alle Brandfallsteuerungen auszulösen, um diese zu prüfen. Aber er hat natürlich, weil er ja auch beim Feuerwehrbedienfeld sitzt, die Möglichkeit, vielleicht wird es umgangssprachlich ab und zu so genannt, das Gebäude in die sichere Lage zu setzen. Bitte Achtung, man muss natürlich als Einsatzleiter bedenken, nur weil es gleich brennt, diesen Taster zu drücken, macht nicht unbedingt Sinn, denn er schließt mir alle Brandschutztüren. Denn er schließt dann vielleicht oder alle Brandschutzklappen. Er macht alle Lüftungen ab. Er macht alle Aufzüge dann außer Betrieb. Vielleicht auch in den Bereichen, die nicht durch das Brandgeschehen betroffen sind. Das heißt aber natürlich, wenn ich jetzt dann die Schlauchleitung ins Gebäude zur Brandbekämpfung hineinlege, dann muss ich auch weit mehr Brandschutztüren aufkeilen. Also es ist nicht zwingend erforderlich, den grünen Taster gleich zu drücken. Kann aber natürlich den Sinn haben, wenn jetzt irgendwo vielleicht augenscheinlich eine Programmierung einer Brandmeldeanlage fehlerhaft ist oder irgendein anderes Ereignis da ist, dann kann ich durch diesen Taster halt schnell alle Brandversteuerungen auslösen und das Gebäude in eine sichere Lage zu versetzen.
Okay, apropos sichere Lage. Irgendwann gibt es ein Einsatzende, eine Entwarnung vielleicht, aber vielleicht auch einen kleinen Löschangriff, den wir dann abschließen. Das heißt, der DUS-Alarm, der Brandeinsatz, nachdem man eine Brandmeldeanlage ausgelöst hat, der endet wieder beim Feuerwehrbedienfeld und beim Schlüsselsafe.
Ja, natürlich zuerst beim Feuerwehrbedienfeld, da wir im Feuerwehrordner das sogenannte Kontrollbuch auffinden. Das heißt, man muss das Geschehen der Brandmeldeanlage immer im Kontrollbuch eintragen. Das heißt, hier tragt der Brandschutzbeauftragte auch seine Ab- und Einschaltungen ein, aber natürlich auch dann die Situation des Alarmes. Und hier wird zum Beispiel auch immer der Grund des Alarmes eingetragen, um eventuell auch der Wartungsfirma danach die Möglichkeiten zu geben, aufgrund dieses Täuschungsalarms Verbesserungsmaßnahmen zu setzen, um diese eben zukünftig zu vermeiden. Das heißt, umso genauer wir auch als Feuerwehr dort den Auslösegrund hineinschreiben, umso wahrscheinlicher ist es auch, dass die Fachfirma dann dahinter Maßnahmen setzt, dass wir vielleicht beim nächsten Mal nicht auf einen Täuschungsalarm fahren.
Okay, Einsatzabschluss mit Papierarbeit, ein bisschen Bürokratie. Das heißt, wir gehen danach hinaus zum Schlüsselsafe.
Ja, bevor wir noch zum Schlüsselsafe gehen, müssen wir eines natürlich noch machen. Die Anlage ist jetzt rückgestellt. Wir müssen einmal in der Alarmzentrale nachfragen, ob die Rückstellung des TUS-Senders auch wirklich in der Alarmzentrale angekommen ist. Wenn das okay ist, dann gehen wir weiter zum Feuerwehrschlüsselsafe, der jetzt mittlerweile quietscht. Wenn wir die Anlage, nämlich rückstellen, die Brandmeldeanlage, beginnt der Schlüsselsafe zu quietschen, solange wir den Generalschlüssel nicht hineingesteckt und versperrt haben, weil das soll so ein bisschen ein Warnsignal sein, hey, lieber Feuerwehrmann, vergiss nicht, gib mir noch den Generalschlüssel zurück. Mhm, das heißt, wir gehen zum Feuerwehrschlüsselsafe, versperren den Schlüsselsafe wieder, geben den Schlüssel zurück und somit haben wir eigentlich dann unseren Brandalarm beendet.
Mhm. Gut, aber wie überall gibt es Sonderfälle und überraschende Ereignisse, natürlich auch bei uns bei der Feuerwehr ganz besonders viele. Ihr in der Kombination Technik und Feuerwehrfach-Know-how, was ist euch denn schon begegnet im Einsatzdienst oder von welchen Geschichten habt ihr so gehört?
Ja, da gibt es einen Fall zum Beispiel, Brandmeldeanlage für eine Tiefgarage. Das Feuerwehrbedienfeld sitzt in der Nähe der Tiefgaragenabfahrt. Das Tor ist ein Gittertor, minus 10 Grad, das Kristalldisplay des Feuerwehrbedienfeldes wird kaputt. Wo hole ich mir jetzt meine Informationen?
Ja, und da kann ich zum Beispiel zurückgreifen auf die Brandmeldezentrale. In der Brandmeldezentrale habe ich das Bedienfeld eingebaut und auch dort habe ich natürlich dieselbe Information wie am Feuerbedienfeld, sprich ich sehe auf den ersten Blick die Alarme. Die Brandmeldezentrale findet man auch übrigens, indem man einfach den Pfeilen folgt, also die kleinen Pfeile mit dem roten Rahmen und das Wort Brandmeldezentrale ist in Vorschrift und so finde ich auch die Brandmeldezentrale im Gebäude.
Ah ja, auf die Beschilderung achten. Welche Beispiele sind euch noch untergekommen?
Ja, was ist noch entscheidend? Das ist, bleiben wir gleich vielleicht bei der Tiefgarage. Starkregenereignis, Wasser tritt in den Melder ein, der Melder geht auf Daueralarm und lässt sich durch Rückstellen der Brandmeldeanlage vielleicht gar nicht rückstellen oder kommt in kurzer Zeitspanne gleich wieder auf Alarm. Welche Möglichkeiten haben wir? Wie gehen wir damit um? Also in erster Linie vielleicht natürlich gleich den Brandschutzbeauftragten anrufen, damit der kommt und den Brandmelder abschaltet. Ist es natürlich aber auch schon vorgekommen, dass du um 2 in der Nacht jemanden anrufst. Vielleicht ist die falsche Telefonnummer hinterlegt. Vielleicht erwischst du ihn gerade nicht, weil dem gerade selber irgendwo was passiert ist, weil der im Krankenstand ist oder wie auch immer, dann stehst du um 2 in der Nacht da, kannst den Alarm nicht rückstellen und der Betreiber ist telefonisch nicht erreichbar. Wie gehe ich jetzt weiter? Was mache ich jetzt? Da würde ich jetzt natürlich einerseits bedenken, wenn ich, ja, ich dürfte als Feuerwehr diesen einen Melder abschalten, aber du musst dir der Konsequenz natürlich als Einsatzleiter bewusst sein. Das heißt, es steht in der DAVB drinnen, wenn du als Feuerwehr abschaltest, dann musst du dir adäquate Ersatzmaßnahmen setzen können und du musst eben einen organisatorischen Mangel haben und du musst dann auch zu diesen Ersatzmaßnahmen dann wirklich auch stehen können. Und diese natürlich durch diese kurze Feuerwehrausbildung ist natürlich für einen 18-jährigen Gruppenkommandanten vielleicht dann schon sehr schwer zu setzen. Also ich würde hier eher empfehlen, nicht eine Abschaltung durchzuführen, sondern eventuell eben eine Brandsicherheitswache zu stellen, bis dann der Betreiber eintrifft.
Und diese Wasserthematik, also Wasserrohrbruch, aber auch Unwetter, wo es dann beim Dach irgendwo bei einer Halle reintropfen könnte, das kommt gar nicht so selten vor.
Ja, natürlich, aber da greift natürlich auch wieder nicht nur der Brandschutzbeauftragte an vor Ort, sondern da greift natürlich auch irgendwo ein Kundendienst. Das heißt, jede Fachfirma, auch wir, haben eine 24-Stunden-Rufbereitschaft und da kommt dann adäquate Hilfe, um dementsprechend auch die Brandmeldeanlage sehr schnell wieder instand zu setzen und auch wieder in den Normalbetrieb zu setzen.
Für einen dritten Sonderfall nehmen wir uns noch Zeit. Habt ihr noch einen mitgebracht?
Ja. Der dritte Sonderfall, und ich glaube, das ist auch nicht vom Tisch zum Weisen, ist, was ist, wenn der Betreiber einen Raum hat, der vielleicht nicht durch den Schlüssel, durch den Hinterlegten zum Sperren ist. Jetzt kommt es genau in diesen Raum zu einem Brandgeschehen. Wie gehst du jetzt als Feuerwehreinsatzleiter damit um, wenn der Raum nicht sperrbar ist? Klassisch natürlich einmal wieder die Möglichkeiten der Erkundung, Türe kontrollieren. COMS-Gerät verwenden, Wärmebildkamera verwenden, alternativer Zugang oder Blick durch das Fenster. Wenn das alles nicht funktioniert, dann würde ich empfehlen, die Brandmeldeanlage gleich wieder rückzustellen über das Feuerwehrbedienfeld. Würde in dem Raum drinnen Rauch stehen, dann würde ja der Alarm gleich wieder kommen. Wenn der Alarm auch gleich wieder kommt, dann bleibt mir natürlich, wenn der Betreiber telefonisch nicht erreichbar ist, nichts anderes über, mit dem geringsten Schaden die Türe gewaltsam zu öffnen.
Ich verstehe. Okay, also spannende Dinge, die da passieren können. Männer, vielen, vielen Dank. Und vielleicht noch eine kurze Frage zum Feuerwehr-Background. Sind bei euch die meisten Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen bei der Feuerwehr irgendwo aktiv?
Ja, also ich kann dir eines verraten. Es sind so viele Mitarbeiter da, dass wir locker schon eine Betriebsfeuerwehr gründen könnten.
Du kannst Kommandant bei zwei Feuerwehren sein, du Himberg und
Nein, das Gefährdungspotenzial natürlich bei uns im Gebäude, in einem klassischen Büro- und Lagergebäude, ist natürlich nicht so groß, dass wir eine Betriebsfeuerwehr brauchen. Aber ja, du findest schon in unseren eigenen Reihen natürlich sehr viele Leute, die bei einer freiwilligen Feuerwehr beheimatet sind. Und das Thema ist natürlich feuerwehrnahe. Und du kriegst in einer schulischen Ausbildung überhaupt nichts über Brandmeldeanlagen mit. Und als Feuerwehrmann dieses Know-how hier mitzubringen, als Mitarbeiter bei der Schrak Seconet, da bringst du schon einen gewaltigen Vorsprung mit. Und das nützen wir auch. Und über diese Leute sind wir als Arbeitgeber natürlich glücklich, diese in unseren Reihen zu haben.
Das heißt, Feuerwehrleute sind überall gern gesehen. Aber wenn sich da jemand bei euch interessiert, nicht nur ehrenamtlich bei der Feuerwehr tätig zu sein, sondern Brandschutz irgendwie auch beruflich aufzunehmen, dann gibt es da viele Möglichkeiten.
Also absolut, der Blick auf unsere Homepage lohnt sich. Die Stellenangebote sind immer direkt zum Finden und wir sind glücklich über Bewerber, die aus den Feuerwehrkreisen kommen.
Wolfgang Ernst und Alexander Schober von Schrak Seconet, vielen, vielen Dank.
Danke sehr.
Dankeschön, hat Spaß gemacht und vielleicht sehen wir uns einmal wieder.
Ja, sehr gerne. Ich bin sicher, wir finden noch ein Thema. Vielen Dank auch an euch fürs Zuhören bei dieser Folge. Wenn die Folge für euch genauso spannend war wie für mich und viel Neues dabei war, dann teilt die Folge sehr gerne mit eurer Feuerwehr, mit euren Kameradinnen und Kameraden. Klickt ganz einfach auf das Teilen-Icon in der Podcast-App oder kopiert die URL im Browser und schickt die Folge zum Beispiel einfach in eure Feuerwehr-WhatsApp-Gruppe. Habt ihr Themenwünsche? Vielleicht rund um die Welt der Brandmeldeanlagen oder zu einem ganz konkreten Einsatz? Dann schickt uns eure Ideen sehr gerne per Social Media oder per E-Mail. Ihr findet alle Kontaktmöglichkeiten in den Shownotes, in der Podcast-Beschreibung. Und wie gewohnt hören wir uns hier wieder in 2 Wochen. Ich freue mich auf euch. Ciao, Servus und gut wär's.